Heute die 13. Folge OMR Podcast Classic mit dem Gründer von unter anderem YouPorn, Pornhub und der Firma dahinter Manwin. Das Originalgespräch ist aus dem Juni 2020. Zu Gast ist Fabian Thülmann.
Es gibt halt wirklich ein paar Amateure, die auch über Pornhub und eine Kombinatorik aus Pornhub und anderen Seiten sehr, sehr, sehr gut Geld verdienen. Und das merkt man halt, dass es immer, immer größer wird. Und das ist auch das, was über die letzten Jahre im Business, in dem Porn-Business immer, immer mehr gewachsen ist, weil du diesen so irgendwie einen persönlichen Kontakt zu Leuten generieren kannst. Also die Amateure haben halt einen viel direkteren Draht zu den Fans und das hilft ihnen dabei, den Content zu verwerten, erheblich besser, als das irgendwie eine banale Pornofirma kann. Let's go!
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Weil die Kolleginnen und Kollegen von Instafo, also der Jobplattform für den Tech- und Sales-Bereich, von der ich hier schon häufiger berichtet habe, mittlerweile bei uns doch groß engagiert sind hier im Podcast. Ihr hört immer wieder hoffentlich von Instafo. Deswegen habe ich die Kollegen vor kurzem mal selber persönlich kennengelernt und war wirklich sehr angetan. Sie haben mir dazu erzählt, es gibt eine neue Finanzierungsrunde in die Firma. 10 Millionen werden da investiert. Das ganze Thema wird also immer relevanter. Daher nochmal hier mit Nachdruck der Hinweis, wer Menschen sucht im Bereich Tech und Sales, denkt an Instafo. Die haben da scheinbar wirklich eine neue magische Soße gefunden, wo sie über ihre Plattform ein automatisiertes Matchmaking zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ermöglichen und das ist im direkten Marktvergleich dreimal effektiver, was die Quote von Bewerbung zu Einstellung angeht. Hilft natürlich auch, dass sie bereits über 100.000 passende Talentprofile auf der Plattform haben und dass man sehr, sehr schnell ins Gespräch kommt. Innerhalb von 48 Stunden bewerben sich die ersten Talente bei den Arbeitgebern oder man kann sogar als Arbeitgeber einer vorselektierten Gruppe an Talenten aktiv eine Nachricht schicken oder sie zum Chatten einladen, um sich noch schneller kennenzulernen und zu prüfen, könnte das passen. Also nicht nur ich und die Geldgeber offensichtlich glauben an Instafo, sondern auch mittlerweile über 1.800 Firmen, darunter O2, RTL, HelloFresh, MyPoster, viele, viele weitere. Instafo ist auf OMR Reviews bestbewertet, 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun Instafo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über Instafo mit Doppel-F, instafo.com/OMR. Zurück zum Podcast. So ungewöhnlich es klingt, aber die Geschichte von Fabian Thülmann ist wahrscheinlich eine der spektakulärsten, größten Geschichten rund um eine deutsche Person und das Internet. Selten haben deutsche Menschen größere Plattformen gebaut, auch wenn das hier sicherlich eine sehr besondere Plattform ist. Wir sprechen darüber, wie Fabian in die Welt der Pornografie überhaupt reingerutscht ist, ob und welche Schattenseiten dieser Szene er kennengelernt hat. Natürlich auch über Vorwürfe rund um Jugendschutzfragen. Aber er trifft auch die Aussage, dass er manchmal die Abendnachrichten problematischer findet als verschiedenste Pornangebote. Wir haben natürlich über den Aufbau dieser riesigen Plattformgruppe gesprochen, aber auch das Ende seiner Beziehung mit der Firma und die neue Welt, zum Beispiel seine damalige Sicht schon auf OnlyFans, die sehr weitsichtig war, denn OnlyFans sind mittlerweile heute, 4 Jahre später, riesengroß geworden. All das in diesem Classic-Podcast mit Fabian Thülmann. Auf geht's! Moin Fabian.
Hi, schön, dass ich hier bin. Das ist, ja, ich mache das nicht oft, wie du, glaube ich, weißt, aber ja. Immer wieder mal ganz lustig, deswegen freue ich mich.
Du bist genau, du bist sehr zurückhaltend, aber...
Ja, das ist ein Gerücht, ne? Das ist ein Gerücht, also das, es wird mir nachgesagt. Bin ich eigentlich nicht wirklich? Das war meine Ex-Frau eher, ich selber nie, aber ja, dadurch hat sich das irgendwie festgenagelt und deswegen meint die Presse immer, mit mir kann man nicht reden, dann machen die es auch gar nicht. Okay. Aber deswegen ist es immer wieder schön... von jemandem wie euch zu hören und dann gucke ich immer, wenn ich Zeit habe, passt es, ist gut.
Okay, also man, du bist ja bekannt geworden, oder zumindest einer der Branche bekannt geworden, weil du ja wirklich den deutschen oder den Weltmarktführer gebaut hast für Porn oder Adult Entertainment Websites weltweit, kann man so sagen, ne?
Ja, kann man so sagen.
Die Firma hieß damals Manwin und hatte zum Höhepunkt irgendwie 1200 Mitarbeiter. Ich glaube, 55 Millionen Uniques am Tag. Wahnsinnszahlen. Und du hast sozusagen dann auch aufgekauft in dem Bereich an Tube-Seiten, was aufzukaufen ist weltweit. Und das alles aus Aachen, aus Brüssel heraus. Das ist echt also eine verrückte Geschichte. Bevor wir da hinkommen, fangen wir mal vielleicht ganz vorne an. Du bist am Ende ein normaler Typ, eigentlich ein Programm- oder Programmierer, Entwickler aus Aachen. Bist da so reingerutscht, sagen wir mal. Kann man so sagen?
Ja. Kann man so sagen. Ja, kann man so sagen. Also ich habe, also reingerutscht. Ich habe, als ich angefangen habe zu programmieren, habe ich viel mit Statistik gearbeitet, weil ich einfach Statistikzahlen lustig fand. Und ich war halt selber Programmierer und habe immer ein bisschen mehr ja, komplizierter gedacht als andere, glaube ich, oder anders gedacht als andere. Deswegen habe ich auch anders programmiert und habe ein Serversystem geschrieben für Statistiksachen, also so ein quasi ein Statistiktool für Webseiten. Und das war halt, als ich das war, als ich 17 war. Und das war halt sehr performant, aber war natürlich für Seiten mit irgendwie 3 Zugriffen am Tag ziemlich unspaßig. Mhm. Deswegen habe ich nach größeren Seiten gesucht und dann konnte man automatisch gerade in der Zeit, also das war Ende der 90er, kommt man halt auf Porn, weil du kommst halt natürlich an Yahoo und so ähnliches, das sind so die einzigen Seiten, die im Mainstream groß waren, kommst halt nicht ran, ne? als Europäer, das war halt unmöglich. Und daher kam diese Richtung in Porn quasi. Ja. Und ja, als 17-Jähriger ist man natürlich sowieso pornaffin irgendwo. Ne? Deswegen rutscht man da relativ einfach rein, wenn man die richtigen Leute trifft. Und das war halt Timing, hat das gepasst irgendwie. Das
aber eigentlich so hast du den, angefangen. Sagen wir mal, ein Statistik-Tool verkaufen wollen oder anbieten wollen.
Genau.
Und gar nicht jetzt selber Inhalte erstellen oder vermarkten oder sowas in der Art.
Nee, gar nicht. Nee, überhaupt nicht. Hatte ich auch nie Interesse dran. Also nicht wirklich jedenfalls. War immer ganz lustig, da irgendwie mitzumischen und Kontakt dahin zu haben natürlich. Aber jetzt selber da mich reinzuknien, war nie so mein Ding. Das war irgendwie nicht meine Welt. Nicht wirklich jedenfalls.
Und wie ist die dann quasi doch geworden? Also was war so der entscheidende Turn, wo du auf einmal dann sozusagen aus dem Software-Zulieferer, sag ich mal, doch zum Akteur werden konntest?
Also das hat sich relativ lange Zeit entwickelt. Ich habe halt viel programmiert, auch für Dritte dann irgendwann und habe viele Leute kennengelernt in der Branche. Und ich glaube, ich habe halt irgendwie mit der Zeit über die Jahre gemerkt, wo mir so die ineffizienten Sachen lagen, also die mir nicht gefallen haben, wo ich dachte, das macht so keinen Sinn, warum denken die nicht anders? Und das hat mich irgendwie genervt, weil ich so der Typ Mensch bin, der, glaube ich, den das reizt. Also ich kann das nicht ab, wenn ich irgendwie ihm zugucke und ich glaube, der macht das falsch. Das finde ich ganz schlimm. Mhm. Und daher, glaube ich, bin ich da so ein bisschen reingerutscht und bin daher immer mehr an die aktivere Seite gerutscht und habe dann irgendwann angefangen, mit jemandem zusammen Webseiten zu wirklich betreiben zu wollen. Mhm. Ich habe den Content nicht gemacht, aber dadurch bin ich halt viel näher rangekommen. Mhm. Und dann hat es so angefangen. Und darüber ging es dann über alle möglichen anderen Portale, die dann auch irgendwie mehr technisch waren, wo es interessant wurde, dass es halt wieder zu mir gepasst hat. Und dann bin ich da reingerutscht. Mhm. Also, aber den echten Kontakt zur Produktion hatte ich eh quasi nie. Ne? Also das war, ich war vielleicht in meinem ganzen Leben auf 5 Sets in den Jahren, wo ich da gearbeitet habe. Mehr auch nicht.
Okay, das heißt, du hast am Ende die Plattform gebaut, wo dann so diese Amateurvideos, kann man sagen, ne? Vor allen Dingen Amateurvideos und so, mhm. Aber es war ja auch immer ein sehr, sehr gutes Business oder zumindest ist es das dich geworden. Du hast gecheckt, wie man aus diesem ganzen Free-Porn dann Business macht.
Ja, also ich glaube, der wichtigste Schritt war quasi, ich habe eine Seite gekauft und das hat schön funktioniert und es hat Spaß gemacht, so meine Ideen da reinzupacken, wie ich gesagt habe, die mir immer gefehlt haben irgendwie. Mhm. Und es hat super funktioniert. Dann habe ich es versucht, nochmal zu machen. Es hat nicht ganz so toll funktioniert, aber auch irgendwo. Aber dann kam ich so an den Punkt, wo ich gesagt habe, okay, damals war ich relativ aktiv in Europa. Ich hatte die Kontakte in USA und weltweit generell, aber ich war relativ aktiv in Europa oder in Deutschland hauptsächlich und habe dann aber gemerkt, okay, wenn ich jetzt expandieren will und das noch größer werden soll, ich bin nicht der Typ, der sich hinsetzt und dann von null an was Neues aufbaut und so eine Plattform hochzieht. Da habe ich keine Ruhe zu, glaube ich. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, lass mal gucken, ob ich was anderes finden kann, was ich noch kaufen kann, was halt internationaler ist, als was ich bis jetzt hatte. Und dann hatte ich 2 Möglichkeiten, die ich gesehen habe. Also entweder brauchte ich irgendwie eine Plattform oder eine Webseite oder ein Netzwerk von Webseiten, das guten Content hat und wo ein richtig gutes Team dahinter steht. Ja. Oder ich finde eine Webseite, die einfach abartig viel Traffic hat. Mhm. Weil ich mir gesagt habe, okay, wenn ich eins von den beiden habe, dann ist die Kehrseite dazu zu bauen einfacher. Mhm. Und darauf habe ich gesucht. Die ganze Zeit. Und hab letztendlich daran Spaß gefunden. Also das ganze MLA-Thema und die Kombinatorik quasi daran. Ne?
Was waren denn die größten Seiten, die du hattest?
Die größte war Pornhub.
Pornhub, ganz klar.
Pornhub und YouPorn waren die beiden größten, aber Pornhub war zu meinem Zeitpunkt international besonders erheblich größer. Also YouPorn ist natürlich nah dran, aber Pornhub war immer größer.
Und YouPorn, hast du das selber von null aufgebaut oder hast du das auch übernommen?
Auch übernommen. Ich habe quasi nichts von null aufgebaut. Also die Firma hat ein paar neue Netzwerke von null aufgebaut, also ein paar spezielle Nischen-Webseiten, die ja, aber also die noch gefehlt hatten, irgendwie ein Mix von Produktportfolio. Aber so eine von den großen High-Traffic-Seiten habe ich nie selber gebaut. Ich habe die zwar optimiert oder die Firma hat die optimiert, aber immer mit irgendeiner Basis angefangen.
Und beschreib mal die Wertschöpfung. Halt, also du hast ja gerade, du hast ein paar Kniffe anders gemacht als andere, damit das auch so funktionieren könnte, damit das so attraktiv war. Aber wie ging die Wertschöpfung? Also vielen Leuten, die das jetzt hören, ist ja wahrscheinlich gar nicht klar, wie kann man jetzt mit diesem Porn überhaupt Geld verdienen? Weil erstmal kann ich jetzt ja auf YouPorn draufgehen und da kann ich mir umsonst Videos angucken. Und dann kann ich halt auch ein paar Videos auch paid, da muss ich bezahlen. War das so einfach? Also du hast immer gewusst, okay, wenn ich Traffic habe, ein Bruchteil des Traffics wird immer bezahlt auch funktionieren. Das reicht mir aus, kann ich kalkulieren? Oder gab es da noch andere Erlösmodelle?
Das ist sicherlich der Hauptteil gewesen, ist dieses Vertrauen zu behalten, dass es einfach so ist, dass viele verloren haben in der Zeit und viele Angst vor hatten, weil sie halt diese zwei Seiten nicht gesehen haben. Also das Problem, was die natürlich alle hatten, ist, dass wenn du eine Pay-Site hattest, dann hast du nur gesehen quasi, dass deine Sales untergelaufen sind, immer weiter, weil einfach natürlich mehr Free-Content da war. Aber du hast auf der anderen Seite nicht gesehen, dass wir halt viel mehr Besucher hatten, als wir sie vor 3 Jahre davor hatten. Und ich hatte halt die ganze Statistik. Ich wusste, wie groß das der ganze Bereich war 2000 und ich wusste, wie groß das war 2010. Und der Unterschied ist halt immens gewesen. Mhm. Und daher hat mich das nicht so gestört. Und diese Kombinatorik von kostenlos und pay hat halt super geholfen, weil wir immer wieder je nach Trend quasi gucken konnten, okay, machen wir jetzt mehr Fokus auf den Free-Content-Bereich und generieren so mehr Traffic und so mehr Sales? Oder haben wir irgendwie eine neue Nische, die gerade heiß ist und die gute Sales generiert und so können wir irgendwie mehr da platzieren in dem auch dem Free-Content quasi? Also, und so konnten wir halt hin und her spielen und das hat halt super geholfen. Und das haben halt viele nicht gesehen, ne? Und das war das Problem. Deswegen war es so erfolgreich bei uns.
Und am Ende ist es ja auch ein Stück weit irgendwie so User-Generated Content, kann man sagen. Ne? Also ich meine, die viele von den Inhalten wurden ja hochgeladen von Leuten, zum Teil for free und zum Teil, ja, weil sie dann auch an den Erlösen, wenn es Pay war, halt dann einfach mit beteiligt wurden von euch, ne?
Ja, genau. Das ist gerade, also es wird immer mehr. Das war bei den Amateursachen, die ich in Europa gemacht hatte, sowieso die ganze Zeit so. Also da war ja quasi nichts kostenlos. Das war alles for pay und alles user-generated. Und dann hast du bei Pornhub und sowas einen relativ guten Mix gehabt. Und dieser Mix an Content, der von Amateuren kommt, steigt stetig. Mhm. Die ganze Zeit, seit Jahren, steigt der, und das siehst du ja auch, wenn du bei Pornhub schaust, dass immer mehr Content getaggt ist als verified Content von einem Amateur. Mhm. Und es gibt halt wirklich ein paar Amateure, die auch über Pornhub und eine Kombinatorik aus Pornhub und anderen Seiten sehr, sehr, sehr gut Geld verdienen. Und das merkt man halt, dass es immer größer wird. Und das ist auch das, was über die letzten Jahre im Business, in dem Porn-Business immer mehr gewachsen ist, weil du diesen so irgendwie einen persönlichen Kontakt zu den Leuten generieren kannst. Ne? Also die Amateure haben halt einen viel direkteren Draht zu den Fans. Mhm. Und das hilft ihnen dabei, den Content zu verwerten, erheblich besser, als das irgendwie eine banale Pornofirma kann.
Das ist ja am Ende das Freemium-Modell, ne? Also du,
genau.
Also ich kenne ja die Wertschöpfungskette, kenne ich so ein bisschen so, also als Beobachter, dass man sagt, okay, da gibt's irgendwie eine spannende Persönlichkeit auf Pornhub, die wird dann auch noch beworben und dann werden die Fans, sag ich mal, dann am Ende zu Seiten My Dirty Hobby und ähnliches rübergezogen und da kostet dann halt Geld und die bekommen halt einen Share-Up sozusagen, ne?
Genau, ja, genau. Und darum geht's, ne? Es geht darum, dass du quasi über den Free-Content, desto mehr Free-Content du bereitstellen kannst, desto einfacher wird es, dass du jemanden, der sich den anschaut, quasi ihm irgendwas vorstellst, was ihm so sehr gefällt, dass er mehr davon sehen will und einfach von dieser genauen Art, von der Person oder Ähnlichem nicht genug da ist und dann kauft er. Das ist so die Logik letztendlich und die Wertschöpfungskette, die funktioniert.
Und wie viel Prozent, so ganz grob auf Pornoseiten generell, ist in Pay und wie viel ist Free?
Also ich würde sagen, ganz, ganz, ganz kleiner Prozentsatz Pay.
Also unter 1%.
Unter 1%, okay. Ja, unter 1%, aber bei 60 Millionen am Tag ist das relativ egal, ob es nur unter 1% ist. Mhm. Also das geht immer noch, ist okay.
Und dann kostet das irgendwie von ein paar Euro, also gibt es da Abos oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, genau, also es gibt alle möglichen Modelle. Ne? Es gibt Modelle, dass du Content quasi kaufst und dann pro Content bezahlst, dass du pro Minute bezahlst, wenn es irgendwie Live-Sachen sind, dass du Memberships bezahlst im Monat. Aber das, was am meisten Geld umsetzt, ist quasi sehr Nische auf einen Amateur zum Beispiel gemünzt und dann immer noch quasi um die 10 Euro oder 10 Dollar pro Monat, was im Vergleich zu den großen Pay-Sites, wo der Content wahrscheinlich irgendwie 100 Mal so viel da ist, aber halt alles mögliche verschiedene Personen und das ist halt nicht so attraktiv. Und die kosten dann vielleicht 30 pro Monat. Ne? Also das ist schon ziemlich teuer. Und dann einen Schritt höher ist das ganze Live-Cam-Geschäft, was halt pro Minute irgendwie zwischen 1 Euro und 10 Euro kosten kann, je nachdem, wer das ist und was die machen und so weiter und so fort. Also es kann sehr teuer werden.
Und hast du dir die ganzen Erlösmodelle auch selber mit ausgedacht oder gab es die schon oder wurden die sozusagen in der Zeit, in der du diese Branche quasi dominiert hast, mitentwickelt?
Ich habe viel davon mitentwickelt, einfach dadurch, dass ich, bevor ich Mailman angefangen habe, habe ich ja durch Statistik und durch die Affiliate-Tracking-Systeme, die ich gebaut habe, quasi durch das Affiliate-System gerade, wo diese ganze Konfiguration da war, wie wer bezahlt wird und so weiter und so fort, da viel mitgemacht und hat dann dadurch mitentwickelt, wie kriegen wir Leute dazu zu bezahlen, also mit Trial-Modellen und limitiertem Content, wenn sie noch nicht bezahlt haben und Free-System, wo du quasi eine Stunde lang nur kostenlos bist und danach musst du bezahlen und so Sachen. Ne? Da haben wir ganz, ganz viel getestet und ganz, ganz viel entwickelt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das erfunden habe, darum geht es nicht, aber ich habe viel, viel mitgemacht dabei. Ja, also, und viel, viel mitgetestet.
Also bist auf jeden Fall für Paid Content oder Paid Content, was man jetzt ja überall versucht zu bauen, auch im klassischen Journalismus und so. Wärst du eigentlich der optimale Ansprechpartner, weil wahrscheinlich haben wenige Menschen so viel Conversions und so viele verschiedene Modelle und auch Umsätze da durchfließen sehen in den letzten Jahren wie du, ne?
Ja, das kann schon sein. Ja, sicherlich. Man sieht auch immer noch, dass Modelle, die wir in dem Bereich schon sehr lange getan hatten, auch heute gerade anfangen langsam auf News-Seiten und so weiter und so fort. Gerade die Kombination aus Free-Content und Paid-Content ist halt echt kompliziert. Wie man am besten jemanden dazu bringt zu bezahlen, ist halt immer die Frage.
Wie ging das denn, sagen wir mal, wirtschaftlich? Du hast erklärt, wenn man das über dich nachliest, dann ist ja auch klar, also viel von dem Wachstum der Firma war halt auch M&A, hast ja gerade auch gesagt, also Zukäufe. Aber du hast die jetzt ja nicht nur aus dem Cashflow stemmen können, sondern du hast ja auch Investoren gehabt. Aber das ist irgendwie so ein Bereich, da sprichst du nicht so gern drüber. Man weiß, irgendwelche Wall Street Gelder sollen es gewesen sein, also irgendwelche Banker, ich glaube, es gibt auch eine Quelle, da steht irgendwie Goldman Sachs Banker, haben dir das Geld gegeben, damit du sozusagen global dieses Imperium zusammenkaufen konntest.
Ja, also wir das ist so ein Thema, das Problem, was man natürlich dabei eben hat, dass gerade durch die Branche es relativ krasse Non-Disclosure Agreements gab, weil natürlich so Standardinvestoren da nicht unbedingt gerne drüber reden. Und dadurch kommen natürlich diese ganzen Gerüchte, dass es, Mafia-Geld war oder ich habe keine Ahnung was ich immer super amüsant finde. Aber grundsätzlich ist es ja so, wir haben nachdem das Wachstum wirklich angefangen hat und wir wirklich was zeigen konnten, bin ich zu einem großen Wirtschaftsprüfer, also einer Wirtschaftskanzlei gegangen, Grant Thornton, also eine weltweite, und hab mit denen gesprochen, weil ich mit denen eh gesprochen hatte für den Manman-Deal wegen Tax-Problemen und ähnlichen Sachen, weil die Firmen so verteilt waren und ich wollte es verstehen, wo es da Probleme geben könnte und so weiter und so fort. Deswegen hatte ich mit denen Kontakt. Und die haben sich die Zahlen angeschaut und haben gesagt, dafür müssten wir einen Kredit bekommen können, kein Thema. Und haben angefangen, mit Leuten zu reden, mit Banken und so weiter und so fort. Und das hat relativ lange gedauert, erheblich länger, als sie gedacht hätten. Aber nach ungefähr 2 Jahren haben wir halt einen Hedgefonds gefunden, der es machen wollte. Okay. Und der hat sich quasi das Modell angeschaut und hat ganz klar gesagt, okay, wenn die Zahlen so stimmen, also wir hatten ganz sehr, sehr feste Regeln, ne? Also mit Leverage-Regeln von wegen, wir durften, unser Leverage durfte nicht höher als 3:1 sein, glaube ich. Wir durften nicht, was ziemlich niedrig ist für normale Kredite, ne? Für Mainstream-Sachen. Mhm. Die Kosten des Kredits waren super hoch und quasi, die mussten jede Acquisition befürworten. Aber solange wir in einen bestimmten Rahmen kamen, war es kein Thema. Also wir mussten quasi zeigen, wir kaufen die für X und wir können sie für X, wir brauchen dafür maximal X Jahre, um es abzubezahlen, quasi. Mhm. Und das war also eine relativ banale Mathematik und dadurch für so einen Hedgefonds super interessant, weil die Rendite halt der Hammer war, solange diese KPIs eingehalten wurden. Mhm. Und deswegen haben die es gemacht. Und dann haben sie sich halt wirklich angeschaut und gesagt, hey, das war super. Also wir hatten eigentlich für nach erheblich weniger Geld gesucht, nach einem Drittel oder sowas. Die kamen dann zu uns an und meinten, hey, spinn mal ein bisschen rum. Wie hoch kannst du das denn schieben? Ich will einfach mal sehen, was du auf was du für Ideen du noch kommst, was du noch kaufen würdest und wie viel Geld du gerne ausgeben würdest. Und dann kam mal halt dieser abartig hohe Betrag zusammen. Okay. Und dann haben die gesagt, gut, machen wir so, wir stellen das jetzt hier hin. Das haben die nicht sofort bezahlt, ne? Sondern das lag bei denen. War eine Kreditlinie quasi und wir konnten halt ziehen, wenn die KPIs stunden.
Aber wir reden da schon über noch nicht über Milliarden, aber über hunderte von Millionen, ne?
Ja, genau. 362.
Okay. Und dann hast du damit, und da waren ja, glaube ich, auch viele Amerikaner überrascht, oder wenn man das so nachliest, auch in der amerikanischen Presse, dann, dass auf einmal so ein deutscher Typ ankommt, du warst ja damals so Anfang 30, und sagst so, Mensch, hier, deine Porn-Site oder deine Dial-Traffic-Seite, die kaufe ich jetzt ab. Und da hast du da weltweit Shopping-Tour gemacht.
Ja, genau. Ja. Also wir haben uns, ich glaube, 400 Firmen angeschaut.
Okay.
Aber daran sah man halt, dass das Interessante an dem Bereich war, zu der Zeit besonders, dass super viele Leute halt das Vertrauen verloren haben, weil dieser Free Content immer größer geworden ist. Mhm. Und die haben sich halt irgendwann gesagt, die überleben das eh nicht, also besser jetzt verkaufen als nie. Mhm. Und daher gab es so viel auf dem Markt, auch große Brands, die Leute dachten, die super viel wert sind, die gar nicht so viel wert waren. Und man konnte sie halt für ziemlich günstig kaufen, weil es gab halt niemanden anderen als uns, der sie kaufen würde. Mhm. Also keine irgendwie Media-Firma würde irgendeine Dial-Production-Firma kaufen. Mhm. Wir haben es halt gemacht. Mhm. Ja, das ist halt der Key gewesen.
Okay. Ein Thema, was man dabei natürlich auch besprechen muss, ist, das wird ja auch immer vorgeworfen, das Thema ist ja nicht neu, dass ihr sehr lax wart im Umgang mit diesen wirklichen Adult-Themen. Also man konnte ja auch als, oder ich weiß nicht, wie es genau war, aber man auch als 15-, 16-Jähriger oder auch als 10-Jähriger im Zweifel hätte man sich euren Kram angucken können. Und das ist ja was, du bist da, glaube ich, aber auch nicht für verurteilt worden, also da gibt es keine offizielle Rechtslage zu, nee. Aber zumindest war das immer so ein Vorwurf. War das bei euch bewusst offen gelassen, um den Traffic zu steigern, oder konnte man das kaum ausschließen, oder wie würdest du das einordnen?
Also und wir brauchten die User natürlich nicht, ne? Uns sind das nicht interessant, die haben eh nichts gekauft. Also uns war natürlich wichtig, Leute, die was gekauft haben, und du kriegst halt an die nichts verkauft. Mhm. Jedenfalls nicht in dem Bereich, weil das ganze Billing-Logik über Kreditkarten lief, das haben die Kids eh nicht, deswegen ist eh interessant und die haben es eh nicht getan. Dafür waren die viel zu savvy, meiner Meinung nach, um irgendwie da reinzurutschen. Uns war das natürlich klar. Es ist halt auch super schwer, das zu kontrollieren. Und wenn du rein nach US-Logik gehst, ist das halt, oder nordamerikanischer Logik gehst, ist das halt direkt Zensur, wenn du anfängst, irgendwas hier abzusperren, weil du halt immer Leute triffst, die du gar nicht zensieren willst oder gar nicht davor schützen musst. Mhm. Und das Problem ist ja hauptsächlich sowieso Deutschland, ne? Also in Deutschland ist das ein Thema, was ja gerade wieder aufkommt. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Mhm. Ich weiß nicht genau, wer der NRW... Irgendwer in NRW, meine ich, hat Pornhub oder Manwin ein Ultimatum gestellt bis Ende Juli, glaube ich, dass sie Kinder nicht mehr drauflassen sollen, dass sie Altersverifikationssysteme einbauen sollen, sonst würden sie auf nationalem Level die Seiten sperren. Mhm. Ob das passiert, weiß ich nicht, ne? Mal gucken. Aber das Thema hat mich schon beschäftigt, aber letzten Endes gab es halt keine sinnvolle technische Lösung, das umzusetzen. Also wenn es eine gegeben hätte, hätte ich es wahrscheinlich sogar gemacht. Mhm. Aber es gibt halt auch heute noch keine, die irgendwie logisch erscheint, weil es einfach kein, weil einfach nie so weit gedacht wurde, dass man irgendwie sowas schützen muss im Bereich. Ne? Und du findest ja genauso viel Scheiße auf YouTube, das jetzt vielleicht kein Porn ist, aber wo ich auch meine Kinder nicht will, dass die das an sich angucken. Mhm. Und das wird auch nicht geschützt. Ne? Also das ist halt das Problem. Klar, ja. Du kannst einen Browser schützen und sagen, hier, über 18 soll nicht. Aber das ist halt auch alles. Wenn es nicht getaggt ist, ist es nicht getaggt. Mhm. Klar, das ist halt immer das Problem. Aber wir haben es ja getaggt. Ne? Also unsere Seiten sind ja getaggt mit oder waren getaggt mit, ob die das jetzt noch sind oder nicht, keine Ahnung, aber die waren getaggt mit so Standard-Alterssystem, damit so Firewall-Systeme und sowas die blockieren können.
Aber automatisch. Ist ja, am Ende, trotzdem ist es natürlich ein Riesenproblem in der Welt, ne? Jetzt nicht wegen euch mehr, du bist ja auch raus heute, aber dass einfach Jugendliche oder Kinder da rankommen, ist natürlich eine Riesenscheiße.
Es wird immer schlimmer, ja. Und da, genau, es wird immer schlimmer und durch diese Dynamik, die der Content hat mittlerweile, sehe ich das auch problematisch. Hast du vollkommen recht. Ist auch sicherlich einer der Gründe, warum ich ganz froh bin, dass ich aus dem Business draußen bin. Mhm. Aber ich finde es immer noch problematischer, im Fernsehen, in den Nachrichten um 7 Uhr irgendwie zerfetzte Leichen zu sehen aus irgendeinem Kriegsthema, auch wenn das irgendwie News sind und deswegen scheint das okay zu sein, als sowas. Ne? Aber auf der anderen Seite, klar, ich sehe das genauso, es gibt Content, der ist auch nicht okay, die fand ich auch nie okay und der sollte auch nicht gezeigt werden, beziehungsweise sollten Kinder nicht sehen können. Aber das hat halt auch meiner Meinung nach viel mit Eltern zu tun. Ne? Also das ist halt immer schwer. Ich finde das immer zu einfach zu sagen, wir müssen das einfach jetzt mal abwälzen und die Firmen, die den bereitstellen, müssen sich darum kümmern. Wenn die Eltern ihre Kinder nicht kontrollieren können, ist es halt auch noch ein Problem. Ne? Also, aber ich verstehe die Thematik. Es ist ein schweres Thema, über das man, glaube ich, stundenlang diskutieren kann und überlegen kann, wie man das löst. Aber das ist halt...
Man muss ja dazu sagen, du hast ja selber auch, glaube ich, 3 Kinder, ne?
Ja, genau. Richtig.
Okay, also weißt du, von der sprichst zumindest. Oder hast du die richtigen Gefühle dazu? Also, ja, okay.
Ja, und das sind alles Mädchen. Ne? Also deswegen, das ist sicherlich ein Problem. Ne? Also ich sehe das Problem komplett. Ich kann das nachvollziehen. Es ist nicht einfach. Ich habe auch keine Lösung dafür. Ne? Das ist ganz klar. Ich finde es halt nur schlimmer, die Sachen einfach komplett zu sperren, als irgendwie zu versuchen, Kindern das zu erklären, warum es das überhaupt gibt. Weil wegkriegen tust du es eh nicht. Das ist vielleicht irgendwie eine Ausrede, aber das ist halt einfach so.
War das denn so, dass du damals auch Berührung hattest in irgendeiner Form mit den, sagen wir mal, traditionellen Legacy-Anbietern dieser Inhalte, also klassisch jetzt in Hamburg hier, ne, kennt man so Kiez und Reeperbahn, da gibt es ja sozusagen die Oldschool-Offline-Porn-Anbieter. Hattest du da jemals, gab es da jemals Schnittstellen oder war das in einer ganz anderen Welt?
Ganz wenig, in Europa ja. In Nordamerika ganz, ganz wenig. In Europa einfach, weil diese ganzen Firmen mittlerweile halt natürlich online auch waren. Ne? Also viele von denen jedenfalls, nicht alle, aber viele. Jetzt nicht unbedingt Kiez-Leute, aber die größeren Firmen, die so Standard-Videosachen gemacht haben, natürlich waren natürlich online. Mhm. Mit denen hatte ich Berührung irgendwo. Mit anderen Leuten nicht wirklich. Und da haben wir auch in Kanada relativ krass aufgepasst. Weil in Kanada die Szene halt über gewisse Gruppierungen läuft, mit denen wir nicht in Kontakt treten wollten. Mhm. Und das auch wichtig war. Da haben wir aufgepasst, aber das Problem, es gab da nie ein Problem oder irgendwelche Konfrontationen oder sowas, außer diese Standardsachen, die halt immer passieren oder in den letzten Jahren immer passiert sind, die du halt auch online liest wie in etwas, dass halt sich der Old-Content-Bereich natürlich drauf gekriegt hat, dass ich kostenlose Seiten hatte, so viele.
Ne? Also genau, am Ende hast du deren Geschäft disrupted, würde man sagen. Ne? Also den Kiez quasi hier schon
heute,
ziemlich...
Heute, genau, im Mainstream würde man sagen disrupted.
Ja, ist halt wirklich so. Aber die waren, die konnten doch nichts machen und deren Lösung dann irgendwie Gewalt ging auch nicht so richtig. Also da hatte ich jetzt keine abends mal vom Haus irgendwie...
Nein, noch, okay, ja. Nie Stress gehabt, nie irgendwas, gar nicht.
Und ist also so in der Szene gibt es ja auch mal die Unterscheidung zwischen so Softporn und Hardcore. Ist das irgendwie bei euch auch eine Unterscheidung gewesen oder habt ihr einfach quasi alles bedient, was da draußen gab?
Wir haben fast alles bedient. Wir hatten Limits bei extremem Hardcore. Da haben wir abgeriegelt. Das haben wir nicht weitergemacht. Das war uns zu gefährlich und auch nicht, war nicht auch nicht okay, den Content. Mhm. Also es gab eine Seite, die gibt es auch heute noch, in dem Brothers-Netzwerk von MindGeek, also alte Mindman. Mhm. Die hatten mir, war mir so ein bisschen Dorn im Auge, und das haben die, auch die Scriptwriter, die Scriptschreiber sind immer sehr ins Limit gegangen, was ich okay fand. Und da habe ich ab und zu, da habe ich vielleicht in den Jahren, weiß nicht, 3 oder 4 Videos gezogen, gesagt, die muss weg, dann sehe ich nicht ein. Das ist mir zu krass.
Okay.
Aber dann gibt es halt so die ganzen S&M-Sachen, ne? Mhm. Gibt es halt super viel im Moment heute, so Kink und so ein Zeugs. Das hat mir nie gefallen. Habe ich auch, ganz ehrlich gesagt, hat mich immer fast fasziniert, quote unquote, das ist jetzt vielleicht ein blödes Wort dafür, dass sie damit durchgekommen sind. Also, weil ich gehe davon aus, hätten wir sowas gemacht, hätten uns die Kreditkartenfirmen einen Strich durch die Rechnung gemacht.
Okay, das heißt, man muss ja auch verstehen, aus Marketing-Sicht war es ja so, ihr durftet ja nirgendwo werben, und ihr hattet ja, also weil die großen Plattformen alle kein Porn-Werbung dulden.
Genau.
Wie habt ihr denn dann überhaupt Traffic aufgebaut? Also wie haben die, ich meine, du hast es ja dann auch über die Übernahmen quasi indirekt gemacht, aber ihr habt ja dann auch, als ihr die Firmen dann betrieben habt, versucht, Nutzer zu generieren. Wo kamen denn die her? Also wie baute man eine Porno-Seite auf, wenn man davor jetzt zumindest offiziell nicht auf den klassischen Kanälen werben durfte?
Suchmaschinen quasi. Also Suchmaschinen war viel, was wir gemacht haben. Also die ungefähr 60% der Porno-Traffic kommt durch echte Suchmaschinen-Anfragen.
Also auch Google und so.
Generic Keyword-Sachen. Ja, Google. Mhm. Ja, genau. Fast alles Google. Und halt Organic. 60% ungefähr. Mhm. Und das ist also super. Und aber heute, wenn du dir heute anguckst, was gemacht wird, halt ist durch dieses ganze riesen Amateurfokus, was sehr, sehr viel passiert, ist, dass quasi die Kontakte der vielen, vielen kleinen Amateure genutzt wird und die das einfach direkt machen. Und dann du dieses Problem nicht hast, dass du keine Werbung schalten kannst, weil du quasi auf den Social Netzwerken eine Schar an Marketingleuten hast, die für dich quasi die Vermarktung machen, weil es ihnen Geld bringt. Hm. Also du hast irgendwie 2000, 3000 Amateure, die konstant Social Media mäßig am Arbeiten sind, um Leute auf diese Amateurplattform zu kriegen.
Ihr seid ja hoffentlich alle am 7. und 8. Mai beim OMR-Festival in Hamburg mit dabei. Das freut dann nicht nur mich, sondern auch die Kolleginnen und Kollegen von Audi. Denn unser Partner Audi bietet dort die Möglichkeit, Audi und vor allen Dingen Elektromobilität zu erleben oder zu erfahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr könnt dort den Audi Q6 e-tron, der Mitte März erst seine Weltpremiere gefeiert hat, dort kennenlernen. Ihr könnt Probefahrten machen, verschiedensten vollelektrischen Modellen wie dem Audi Q4 e-tron, all die Fahrzeuge sind vor Ort. Um das zu machen, benötigt ihr noch nicht mal, ganz leise, ein Ticket fürs Festival. Ihr könnt einfach unter audi.de/omr schon vorab eine Probefahrt reservieren. Oder wenn ihr ein Ticket habt, dann könnt ihr zum Audi-Stand kommen in die Halle A4 und dort eine Probefahrt ausmachen. Jedenfalls kombiniert gerne eure Reise zum Festival nach Hamburg mit dem Erleben von Vorsprung durch Technik. Zurück zum Podcast. Aber das heißt, man kann ja auch bei Instagram oder bei Facebook und so, da darf man ja, oder YouTube, da darf man ja auch nur eine gewisse Grenze gehen. Aber dann werden schon auf diesen Plattformen durch die Amateure sozusagen Interesse wird geweckt dort.
Ja, klar.
Und dann werden die rübergezogen, um dann mehr sehen zu können auf dann eure Plattform oder deine alten Plattformen.
Genau. Genau.
Also,
ja,
wenn man sich so.
Also, gerade Twitter sehr viel, weil Twitter sehr freizügig ist da. Aber natürlich auch Instagram. Auf Instagram und sowas müssen die Amateure nur sehr aufpassen, weil. So, also weil die sehr, sehr scharf sind und sehr eng mit ihren Limits. Aber ja, genau das wird gemacht. Das ist halt der Sinn und Zweck, und das funktioniert ganz gut. Ne? Also wenn man es sich selber machen muss, sondern diese dritten Leute hat, die das für einen machen, ist halt perfekt.
Und man dann sozusagen, man hat immer eine Marge, weil man die Plattform betreibt, sozusagen, auf der die dann Geld findet. Und also so Phänomene, ich verfolge seit einigen Jahren mit Faszination, sag ich mal, was so eine Katja Krasavice da macht und so, das ist ja am Ende genau das. Ne? Also die geht halt hin und versucht da irgendwie wirklich Following aufzubauen, dass sie dann irgendwo anders hinziehen kann. Ne?
Ja, genau. Ja, und die machen halt, das ist krass, also die, ich weiß von Amateuren, die easy im mittleren sechsstelligen Bereich verdienen jedes Jahr.
Okay.
Also echt gut. Also 200, 300.000 Euro.
Okay, weil sie einfach irgendwie am Ende den Content haben, also Porn-Content,
Fans haben letztendlich, ne? Sie haben einfach Fans. Und das, du hast ja ganz viele Levels, ne? Das heißt ja nicht unbedingt, dass jeder Amateur direkt konstant Hardcore-Videos macht, sondern es gibt halt alles, ne? Und es gibt halt einfach die Plattformen dafür, die wirklich gut funktionieren. Und dann ist es halt super, quasi. Also du kannst dir das so vorstellen, meiner Meinung nach, ein Influencer, Standard-Influencer, der nicht unbedingt Fashion-Sachen macht oder sowas, also der eher auf Männer zielt zum Beispiel, halt quasi eine For-Pay-Version seines Channels hat, die halt freizügiger ist. Wie freizügig die ist, ist dann, glaube ich, relativ egal, ne? Also sobald du irgendwie 1.000, 1 Million Fans hast, die jedes Bild von dir im Bikini angucken und liken und ich habe keine Ahnung was und die dich deswegen folgen, wenn du denen bietest, dass du ein bisschen freizügiger wirst, kriegst du davon ein paar Tausend ohne Probleme dazu zu bezahlen.
Mhm. Wie viel Umsatz hat denn deine Gruppe zu Peak-Zeiten gemacht, also das ganze Imperium?
Das würden alle gerne wissen.
Aber wir reden schon von dreistelligen Millionen Umsätzen, also mehrere hundert Millionen.
Ja. Ja.
Aber jetzt keine Milliarden.
Nein.
Okay. Aber dann wärst du trotzdem nach heutiger Diktion sicherlich ein Unicorn, also von der Unternehmensbewertung. Ne? Wenn du mit Pay-Bereich digital mehrere hundert Millionen Umsatz machst, dann bist du ein Unicorn. Punkt. Ne?
Ja, klar. Ja, also wenn du Valuations nehmen würdest von Standard-Firmen heute im Mainstream-Digitalbereich, easy. Ja, dann sind wir eins der größten Unicorns gewesen. Also weil Umsatz und Gewinn auch ist immer gut gewesen.
Mhm. Und die Firma gehörte dann halt dir zum großen Teil, trotz der Investoren und dann den gerade so halb angesprochenen Investoren sozusagen.
Genau, ja, richtig.
Okay. Und war das für dich ein Problem, Mitarbeiter zu finden? Also wenn 1200 Leute...
Nein, okay. Überhaupt nicht. Okay. Nee, überhaupt nicht. Aber das lag auch so sehr daran, dass ich glaube, wenn auch heute noch, wenn du in das Office reinläufst, in die verschiedenen Büros, die es gibt. Also es gibt ein großes Büro heute zum Beispiel in Zypern, immer noch, hatten wir auch damals schon eins, ist jetzt nur größer geworden, weil Deutschland dahin gezogen ist zum Beispiel. Das ganz Große ist halt in Montreal immer noch. Wenn du in diese Büros reinläufst, wenn du nicht auf die quote-unquote falsche Etage ankommst, wirst du nie merken, was das für eine Firma ist. Das ist halt eine IT-Firma, ist ganz klar.
Mhm. Mhm. Und Manwin, wo kam der Name her? Also das ist ja auch...
ja, ist immer... wenn man das Manwin ausspricht, ist es halt auch doof, weil das klingt... Also mir ist das nie aufgefallen. Es ist mir jedes Mal peinlich, wenn ich darüber rede.
Mhm.
Ich habe das schon mal erzählt. Die Story ist relativ banal und relativ unspektakulär, leider. Und zwar, wir hatten auf dem Gebäude... als ich die Firma gekauft habe in Kanada, war auf dem Gebäude ein M als Logo, weil die Firma Mansef hieß, die ich gekauft habe. Und ich wollte das Logo nicht ändern, deswegen brauchte ich einen Namen mit M. Und dann haben wir unseren Domain-Broker gefragt, dass er uns alle Domains schicken soll mit maximal 6 Buchstaben und mit dem M als ersten. Und Manwin war das Beste.
Okay.
Das alles.
Okay.
Und es hat überhaupt nichts mit Man and Win zu tun. Ich finde das zu schief lachen, aber ich weiß auch nicht, warum mir das nie aufgefallen ist. Das ist mir echt peinlich.
Aber irgendwann wurde es ja auch umbenannt. Jetzt heißt es, heutzutage heißt es MindGeek, ne?
Genau. Das heißt, das haben sie umbenannt, weil sie unbedingt einen klaren Bruch machen wollten nach meinem Verkauf. Dass klar ist, dass ich nicht mehr dabei bin.
Mhm. Bei dir ging es, also mir ist die Geschichte nochmal richtig. Also abseits von den klassischen Digital-Talks, die ich damals irgendwie schon mitbekommen habe, natürlich, weil alle sagten, krasse Geschichte, was die da machen und auch abgefahrenes Marketing und so, ist mir das dann nochmal richtig aufgefallen, als es so ein bisschen wegen dieser ganzen Steuerthematik in die Presse kam. Da irgendwann war es so, ist das so das Al Capone-Moment? Also wenn man dir nichts nachweisen kann, dann sind es die Steuern? Oder würdest du sagen, da hast du trotzdem irgendwie Fehler gemacht? Oder war, wie ist, also ich meine, musst du beschreiben, was da passiert ist?
Also grundsätzlich sind das sicherlich ein bisschen, teilweise waren das Vernachlässigungen von mir, die ich nicht so eng gesehen habe, wie das andere gesehen hätten wahrscheinlich. Mhm. Aber das ist ein ganz kompliziertes Thema, was auch schwer ist zu diskutieren. Hat das Steuerrecht in Europa und generell auf der Welt ist halt einfach komplex und wir hatten halt eine große Firma und ich kann nachvollziehen, warum ich angegriffen wurde und dann muss man sich halt irgendwie einigen. Letztendlich läuft es darauf hinaus. Und ich habe halt gerade am Anfang persönlich auch super viel Geld investiert und habe daher bei Steuerfragen, ich glaube, zu viele Augen zugedrückt. Aber das war meine Schuld und dafür habe ich gerade gestanden und fertig. Darum geht's und Ende.
Das heißt, aber du warst nicht inhaftiert oder sowas, ne? Du warst, hast eine Strafe gezahlt oder
Ich war vorbestraft, auch Bewährung und ich war in Untersuchungshaft.
Ach wirklich, okay. Wow. Und wie lange?
Ja, ja. 20 Tage.
Okay,
knapp, ein bisschen weniger, 18 glaube ich.
Okay, okay. Das heißt, du wurdest da verurteilt am Ende, dann deswegen die Vorstrafe.
Ja, ja, ja.
Okay.
Ja, ja, klar.
Okay. Ja. Und das hat dann auch dazu geführt, dass du gesagt hast, okay, dann verkaufe ich jetzt den Konzern sozusagen.
Hat nicht unbedingt dazu geführt, aber es war dann einfacher.
Das ist ganz klar. Also, was Neues an uns sagen.
Ja. Genau, ja. Hat irgendwie, war ein guter Grund oder ein guter Mitgrund, das zu tun.
Mhm. Und wann war das genau? Also wann bist du raus?
Ende 2013, Oktober.
Okay. An das Management, ne? An deine Kollegen
sozusagen. Also, an das Management plus einen Investor.
Mhm. Okay.
Der ihnen Cash gegeben hat, damit sie mich ausbezahlen konnten, einen Teil ausbezahlen konnten.
Und die machen das bis heute?
Die machen das bis heute, ja. Immer noch dieselbe Gruppe. Sind auch das Management-Team generell ist immer noch ziemlich gleich. Ich glaube, es hat sich vielleicht von dem gesamten Team, sind bestimmt noch 60% da von denen, die ich kannte. Also von den ganzen 1200 Leuten sind noch 60%, denke ich mal, da. Der Rest ist ausgetauscht oder halt nicht mehr da. Also.
Und hat sich die Welt da sehr verändert in den letzten Jahren? Ich meine, die Digitalwelt, 6-7 Jahre in der Digitalwelt ist ja eine Ewigkeit. Oder würdest du sagen, die Marktposition ist noch die gleiche und auch irgendwie so die Prinzipien sind noch die gleichen?
Also ich glaube, die Marktposition ist dieselbe. Ist sicherlich immer noch der größte Konzern in dem Bereich. Obwohl man aufpassen muss, nach welcher Zahl man da geht, ob man dann Beschäftigte und so weiter geht. Es gibt sehr, relativ viele Amateurseiten, die sehr, sehr groß geworden sind. Mhm. Ich habe sehr wenig Kontakt dahin. Mhm. Sie haben sich sehr zurückgezogen, weil sie die ganze Presseproblematik, die ich hatte, halt doof fanden und deswegen sich da zurückgezogen haben.
Kann man ja verstehen, ne? Ich meine, das war ja auch für dich auch scheiße, ne?
Also. Ja, klar, logisch. Daher ist es schwer zu sagen, wie die sich jetzt intern im Moment benehmen. Ich glaube, die Kultur hat sich geändert. Also was ich von vielen Leuten, die raus sind, gehört habe, ist, dass als ich verkauft habe, hat sich die Art und Weise, wie generell intern umgegangen wurde mit Themen, schlagartig geändert. Aber sie fanden es immer sehr schön, wie ich das gemacht habe. Und das hat sich halt leider nach meinem Verlassen sofort geändert.
War denn dein Führungsteam, waren das denn auch deutsche Kollegen? Ich meine, wenn ein deutscher Gründer hat, ja meistens auch dann irgendwie deutsche Partner oder erste Ebene oder sowas. Oder war das komplett international von Anfang an?
War quasi international. Wir hatten auch ein, zwei Deutsche, aber international eher als alles andere.
Okay.
Keine Frage. Guter Mix. Und das hat sich auch nicht geändert. Das ist immer noch so. Und ja, also ich, wie gesagt, es ist halt schwer für mich zu deuten, weil ich sehr, sehr wenig Kontakt hin habe und deswegen ist es schwer zu sagen, was sich da wirklich geändert hat und was nicht.
Kann man so eine Firma an die Börse bringen oder ist das per Geschäftsmodell ausgeschlossen?
Ha, gute Frage. Also was wir überlegt hatten in 2012 war quasi ein Merger mit einer Medienfirma und dann an die Börse zu gehen.
Mhm.
Also Produktionsfirma, Film zum Beispiel. Mhm. Weil man dann so den Adult-Bereich verstecken kann irgendwo. Ne?
Mhm.
Und von der gleichen Überlegung her kam der Deal mit Playboy. Also ich habe ja, einer der Deals, die ich gemacht habe, war, dass ich den Digitalbereich von Playboy übernommen habe und den ganzen TV-Bereich von Playboy übernommen habe.
Mhm.
Und das einer der Gründe war einfach, um diesen Playboy-Brand zu haben, den man mit benutzen kann, um so ein paar Sachen zu verschleiern.
Also eine Art Whitewashing am Ende so, ja.
Ja, genau. Und das war halt diese Idee, Medienfirma war so einen Schritt noch weiter, wo man dann halt sagen konnte, hier, wir sind eine Medienfirma, wir machen alles mögliche, Filme in allen möglichen Bereichen und wir machen auch Playboy, zum Beispiel die TV-Programme von Playboy, aber wir machen auch Filme und dann kann man so ein bisschen erklären, wo so revenue-technisch von Adult herkommt und muss dann nicht ins Detail gehen. Ne? Und das wäre ganz cool gewesen, aber wir haben letztlich endlich keinen Deal gefunden, der Sinn gemacht hat zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, das hätte funktioniert. Das wäre nicht schlecht gewesen. Die andere Idee, die wir mal hatten, die leider nicht funktioniert hat, war ein Merger mit jemandem wie Netflix. Das wäre auch der Hammer gewesen. Also, aber das Problem bei Netflix war, dass der Founder von Netflix einfach extrem Bedenken bei Pornografie hatte und deswegen da abgeblockt hat.
Das war, da hattest du dann den, also wir reden von Reed Hastings?
Ja, genau.
Und hast du den mal getroffen in so einem Termin oder so?
Mit getroffen nie. Ich hatte nur über unsere Finanzleute hatten wir Kontakt zu ihm. Und da haben wir einmal ein, zwei Mal vorgefühlt. Lange her war das. Ich weiß auch nicht, wie genau das war. Wahrscheinlich ist auch nie ein Name gefallen. Weil das Interessante war natürlich, wenn man sich vorstellt, man geht auf Netflix und macht da jetzt auch noch nicht nur einen Merger mit jemandem wie uns, sondern platziert theoretisch unseren Content da. Jetzt ist es nicht mehr nötig, ne? Aber vor 10 Jahren wäre das ein extremer Schub gewesen in terms of Revenue und in terms of Umsatz oder Profit, den die gemacht hätten mit neuen Memberships und sowas, meiner Meinung nach. Aber es war halt nicht interessant für die, was ich auch nachvollziehen kann. Ne? Also sie haben halt eine ganz andere, ganz harte Linie gefahren, was sie erlauben. Auf der anderen Seite ist es natürlich im US-Stil, wenn du dir anguckst, was auf US-öffentlich-rechtlichen oder öffentlichen Nicht-Pay-TV-Sachen in USA gezeigt werden darf, ist ja limitiert mit etwas. Da ist natürlich Netflix schon erheblich freizügiger, besonders heute. Also alleine Game of Thrones darauf zu tun und sowas. Oder halt auch die neuen Sachen, die irgendwie auf Netflix mittlerweile laufen, die erheblich freizügiger sind. Da merkt man, dass sie sich ein bisschen lockern, aber nach Porn würden die dann nie erlauben, was ich nachvollziehen kann. Das macht auch rein image-technisch für die keinen Sinn.
Aber ist ja trotzdem interessant, dass es sich auf der ganzen Welt niemand anders so da positioniert. Wer ist denn euer größter Wettbewerb, wenn man das jetzt so, oder nicht euer, aber jetzt der von MindGeek heute, also gibt's, wer würdest du sagen, ist denn da der
also ich glaube, es gibt keinen Vergleichbaren, der so diese ganze Struktur hat. Einer wurde aufgebaut, aber hat sich wieder zerschlagen. Das hat einer der anderen großen Tube-Seiten hat sich mit jemandem verpartnert, aber das hat irgendwie nicht funktioniert. Deswegen haben die das wieder aufgegeben. Das wäre eine gute Konkurrenz geworden, meiner Meinung nach, zu MindGeek. Aber wenn du die Anfragen anguckst, so größentechnisch, was es noch so auf dem Markt gibt, gibt es ein, zwei Cam-Seiten, die sehr, sehr groß sind.
Also Cam-Seiten?
Also Cam-Seiten wie zum Beispiel Live Jasmine ist so ziemlich die größte. Ich weiß nicht, der Name ist nicht wirklich doll, aber die haben halt marketingtechnisch einfach hammer viel gearbeitet und haben super viel Content und super, super viel Traffic. Das die zweite, also es gibt drei Cam-Seiten, die ziemlich groß sind. Die, also Live Jasmine, dann Streamate heißt die andere, die man nie unter Streamate sieht. Aber die ganzen, also Pornhub Live zum Beispiel, ist nicht von MindGeek selber. Das ist ein dritter Anbieter, der das macht. Und der macht das für alle quasi. Das ist Streamate. Die sind auch sehr groß. Also ich würde sagen, die sind so, also revenue-technisch sind die wahrscheinlich ungefähr die Hälfte von MindGeek. Und das einfach nur mit einer Seite quasi, ne? Also einfach nur mit einer Livecam-Seite. Also sehr krass. Und die andere Seite, die immer mehr am Kommen ist, im Amateurbereich, ist OnlyFans.
Ja,
da sieht man sehr, sehr viel von Influencern zum Beispiel, die ja dann ihre Pay-Seite quasi darauf packen. Und OnlyFans hat ich habe mir die angeguckt vor 5 Jahren, glaube ich. Habe mit den Eigentümern geredet, geschaut, ob man dann die machen kann. Also nachdem ich von MindGeek weg bin, weil mir die Seite echt gefallen hat und das System und die Idee dahinter und wie sie es aufgebaut haben, war echt geschickt. Aber kam dann nicht zu dem Deal leider. Ich glaube, das Letzte, was ich gehört habe, ist, dass die in den letzten 5 Jahren eine halbe Milliarde ausgezahlt haben an ihre Amateure. Und das natürlich steigend. Das heißt, ich denke, in den letzten 12 Monaten wahrscheinlich ausgezahlt um die 200 Millionen. Und die verdienen wahrscheinlich um die 50, 60 Millionen im Jahr damit, also profitmäßig.
Okay.
Also das ist schon eine ziemlich große, gute Nummer für den Bereich und es hat eine einzige Seite. Ne? Das sind so die großen Player im Moment neben MindGeek, die ich sehe. Es ist schwer zu sagen, was es da noch gibt.
Also OnlyFans haben wir vor kurzem sogar drüber geschrieben, weil das in der Tat überall wieder jetzt hochpoppt. Man hört das überall, dass Leute, also dass OnlyFans da so abgeht und dass die auch sehr, sehr clever agieren und Influencer dahin ziehen, genau wie du es beschrieben hast, ist auch meine Wahrnehmung als sicherlich großer Laie, aber trotzdem, das ist bei uns irgendwie vor kurzem sogar zu einem Artikel geworden. Wer das nachlesen möchte, omr.com. Ansonsten, wie war denn so das immer so der Share eigentlich? Also wenn du jetzt sagst, die machen so 200-300 Millionen Euro Umsatz damit, was bleibt da normalerweise bei einer Plattform und was kriegen die Amateure?
Bei OnlyFans ist das, glaube ich, dass die Plattform 20% hält von allem einfach und die Amateure den Rest halten. Aber das ist halt auch sehr speziell, weil die Plattform kein Marketing macht. Die Amateure machen das Marketing selber. Und daher ist das Share der Amateure so hoch, sonst wäre es kleiner, meiner Meinung nach. Aber wenn du dir eine normale Livecam-Seite anguckst, ist es ein bisschen anders, weil bei Livecam-Seiten es quasi so ist, dass die sehr viel marketingtechnisch ausgeben und das Sharing-System ein bisschen anders funktioniert. Also die arbeiten super viel auf Long-Term, also mit Lifetime-Value und sowas. Und machen das auf der Basis und nicht auf irgendwelchen komischen Sharing. Und da ist es schwer zu sagen, weil es komplett drauf ankommt, wie alt die Seite ist. Also du hast halt, eine Streammate ist halt so groß, weil die halt super alt sind und einfach so an Massen an Usern haben dadurch. Und nicht letztendlich, weil die irgendwie pro User, der neu da kommt, super viel Geld verdienen, sondern weil die einfach so viel Alter haben.
Was sind das eigentlich
ist schwer zu sagen.
Was sind das eigentlich für Leute, die diese Seiten aufgebaut haben? Ich meine, du hast sie ja von denen häufig gekauft. Was sind das für Menschen, die jetzt so ein Pornhub oder diese ganzen anderen Tube-Seiten, also da gibt es ja auch eine RedTube, XTube und wahrscheinlich hunderte von Tube-Seiten. Ist ja schon so ein Sammelbegriff, glaube ich, dafür. Wer baut die auf? Also wo kommen die her?
Also die In der Zeit, wo ich da war, Tube-Seiten und sowas sind eher technische Leute gewesen, ne, weil die halt nicht content-affin waren, also nicht unbedingt den Content produzieren wollten oder ähnliches, sondern die haben halt die Möglichkeit gesehen, damit Geld zu verdienen und haben halt die technisches Know-how gehabt, die Tube-Seite aufzubauen und die Vermarktung davon und so weiter und so fort. Das waren eher diese Art Leute. Und dann hast du die ganzen Pay-Side-Betreiber, die sind eine ganz andere Schiene, Leute. Und zwar, so wie ich das immer erkläre, stell dir vor, du arbeitest im, also ich will jetzt niemand auf die Füße treten, ne? Das klingt das jetzt sehr extrem, aber das ist das beste Beispiel, das zu erklären. Stell dir vor, du arbeitest in einem Supermarkt an der Fleischertheke, ja, und arbeitest da halt und verdienst da dein normales Geld und alles super und du kannst damit gut leben und es ist alles happy. Und ein Freund von dir erzählt dir von diesem Porn-Webseiten-Zeugs und dass er da mal getestet hat, da irgendwelche User hinzuschicken und dann hat er ganz gut Geld gemacht. Und dann schaust du dir das mal an und fängst an und denkst dir, ach, ich finde Frauen eigentlich ganz cool, lass mal gucken, ob ich irgendwie einen aufreißen kann, mit dem ich einen Film drehen kann. Machst einen Film, lädst den hoch, verdienst Geld und dann geht das so ein bisschen weiter. Und irgendwann hast du eine Payside. Mhm. Und dann verdienst du plötzlich mit dieser Payside irgendwie, weiß nicht, 20.000, 30.000 Euro im Monat und bist natürlich gegen dein Gehalt im Supermarkt absolut die krasse Änderung. Ne? Mhm. Und das ist natürlich super, hängst dich natürlich dann dahinter, machst weiter, aber du kommst halt nicht aus irgendeinem Business-Bereich oder Ähnlichem, sondern du bist da reingerutscht irgendwo. Und dann kommst du halt nur zu einem gewissen Limit und höher kommst du nicht. Und das sind die Seiten, die ich früher gekauft habe, quasi. Ne? Also diese Seiten, die an ihr Limit gekommen sind, was sie so alleine hinkriegen. Und das ist die Art und Weise von Leuten, die du sehr viel hast, wenn es jetzt nicht um eine technische Seite geht, wie eine Webcam-Seite oder eine Tube-Seite. Aber wenn du, das ist ganz klar zwei verschiedene Leute. Also der Eigentümer von StreamMate ist sehr ähnlich wie ich zum Beispiel, kennen uns auch schon super lange. Also das ist wirklich, kommt total darauf an, was es für eine Seite ist.
Hat es denn, ich meine, du bist ja auch so self-made, also ohne Studium, aus der Schule heraus als Coder, ne, als Entwickler losgelaufen und hast dann sozusagen ja am Ende die Management-Skills offensichtlich gehabt, solche Deals zu bauen und solche, ne, so eine Firma hinzustellen. Würdest du trotzdem sagen, dass die irgendwann auch für die Größe des Ladens und auch für die, sagen wir mal, spezielle Branche die Management-Trainings oder Erfahrungen gefehlt haben? Weil du warst ja auch, wir reden jetzt irgendwie, da warst du ja Anfang, Mitte 30 so, ne? Also das ist ja auch schon...
Ja, also ich sage immer, und das finde ich, ist einer der wichtigsten Punkte, die ich auch meinen Investments sage, also oder Leute sage, die mit mir reden, die mein Advice haben wollen. Was ich immer sage, ist, du musst dein Limit kennen. Du musst wissen, was du nicht kannst und musst das auch zugeben. Und das habe ich immer getan. Das heißt, ich würde niemals sagen, dass ich managementmäßig eine Firma zu leiten, da toll drin bin. Überhaupt nicht. Mhm. Ich bin einfach nur meiner Meinung nach gut in Kombinatorik, in Patterns sehen quasi. Ne? Also sehen, wie Sachen zusammenpassen und warum. Mhm. Und dadurch halt M&A und so weiter und so fort. Und das Wachstum und die Kombination von den ganzen Sachen. Und ich bin einfach scheinbar gut darin gewesen, die richtigen Leute zu finden, die das dann zusammen aufgebaut haben.
Und auch mutig. Ich meine, also ich sage das mal ganz positiv, das ist ja, also man muss ja auch wirklich Eier haben. Du hast da selber dich in die Rolle, du kommst ja aus einem ganz normalen bürgerlichen Haushalt, glaube ich, ne?
Ja.
Also jetzt nicht ganz irgendwie normal. Besonders wohlhabend, aber auch nicht besonders arm, sondern Nein. So und dann...
Ganz Standard.
So und dann sozusagen ist es ja schon auch so ein bisschen, da jetzt in diesen Bereich reinzugehen. Also meine Eltern hätten das auf jeden Fall mal richtig scheiße gefunden, glaube ich.
Fanden meine Eltern auch. Okay. Ganz ehrlich. Also toll fanden die das nie. Mhm. Die haben nur irgendwann aufgegeben. Die haben mir immer gesagt, ich soll mal was Ordentliches lernen, ich muss unbedingt noch studieren. Und dann hatte ich irgendwann 6 Angestellte und dann haben sie gesagt, ja, okay, ich glaube, wir hören jetzt damit auf.
Okay. Aber waren das dann, hast du richtig Stress bekommen, dann, sozusagen, als du dann in der Presse warst und Steuern und so oder so? Haben sie Sorgen gemacht oder wie war das denn?
Ja, klar, Sorgen gemacht, aber die wissen halt die ganzen Hintergründe. Ne? Also es gibt ja viele Details, über die ich auch nicht rede, muss auch nicht geredet werden, aber deswegen, nee, Stress gab es da nie wirklich, um Gottes Willen. Die waren nicht happy darüber am Anfang, in welchem Bereich ich war. Aber ich glaube, die haben sich das öfters ganz schön geredet. Ne? Haben halt gesagt, ja, der macht ja nichts an einem Content. Mhm. Und dann irgendwann habe ich meinen eigenen Content gemacht und dann, ja, aber dann findet man Ausreden. Ne? So ist es nicht. Also so ist es also okay. Und das war, wir sind ja noch nicht prüde oder sowas. Ich bin noch nicht prüde erzogen worden oder irgendwie sowas. Ne? Also deswegen, so viel Stress gab es da jetzt nicht. Aber ja, ich bin normal und ich bin jetzt kein, ich komme jetzt nicht aus einem komischen Haushalt oder sowas. Aber hatte da nie ein Problem, hatte auch nie irgendwie einen Konflikt mit.
Aber auch so viel Geld irgendwie zu bewegen oder auch aufzunehmen. Ich meine, du hast ja wahrscheinlich dann auch da, wenn du das irgendwie Fremdkapital finanziert, hast du ja auch erhebliche Summen aufgenommen an Krediten gegen dich. Ja. Das ist jetzt ja auch schon dann serious, ne?
Ja, das war auch, das war eine, also meine Anwälte haben mich immer für wahnsinnig erklärt, weil ich halt Deals eingegangen habe, die sie sagen, das macht kein Mensch, warum tust du sowas? Aber ich konnte halt diese Deals nicht anders machen, weil ich wusste, dass die Leute, denen ich die Seiten abkaufe, nicht das Businessverständnis gehabt haben, zu verstehen, wie man so Deals normalerweise macht. Die hätten die Deals halt auf dem normalen Weg nicht getan. Also normaler Weg heißt, so ganz das Beispiel, was ich immer wieder nenne, und was du auch sicherlich so ein bisschen ansprichst mit den Krediten und Risiko und sowas, was ich halt gesagt habe, ist, wenn ich einen Deal mache mit einem Payout also mit einem Vendor-Loan, wo der quasi der mir die Seite verkauft, über Zeit bezahlt wird. Wenn ich einen der dieser Zahlungen nicht leisten kann, unter gewissen Umständen, dann wird der Deal rückabgewickelt. Und normalerweise, was bei sowas halt passiert, ist, dass wenn ich eine Seite kaufe für 10 Millionen, nur 5 Millionen bezahlt habe und das dann nicht aufhöre zu bezahlen, dann wird diese Seite verkauft an den meistbietenden. Die 5 und bis 5 Millionen geht das halt an denen, dem ich die 5 Millionen noch schulde und das restliche Geld geht an mich. Mhm. Ganz einfach. Wie in jeder Kreditlogik, wenn du ein Haus verkaufst oder egal was. Mhm. Das habe ich halt so nicht gemacht. Ich habe halt gerade den ersten großen Deal, so gemacht, dass wenn ich die letzten 3 Euro nicht bezahlt hätte, hätte ich das gesamte Ding verloren. Und auf der Basis haben meine Anwälte gesagt, du bist wahnsinnig, warum machst du das? Und ich habe denen dann immer gesagt, weil die das nicht begreifen. Wenn ich denen erzähle, dass wenn ich denen die 3 Euro nicht zahle oder von mir aus 3 Millionen Euro nicht zahle, dann kriegen die Seite nicht zurück, sondern die wird verkauft an irgendwen und dann kriegen sie vielleicht die 3 Millionen oder halt auch nicht. Das sehen die dann nicht ein. Und das ist halt, ne, das war immer das Risiko, was ich hatte. Und klar, da war ich auch 1-2 Mal ganz, ganz böse haarscharf davor. Aber von nichts kommt nichts. Mhm. Ne? Okay. Wenn man kein Risiko eingeht, dann wird auch nichts passieren, meiner Meinung nach.
Unser Partner, die TK, also die Techniker Krankenkasse, die haben neben vielen anderen Leistungen auch einen Preis, einen Award, den sie vergeben, gemeinsam mit dem Handelsblatt. Und zwar geht es darum, Firmen auszuzeichnen aus dem Gesundheitssegment. Startups, vor allen Dingen junge Firmen, die helfen dort, Innovationen reinzubringen, das Gesundheitssystem voranzubringen, zu digitalisieren möglichst. Wer so etwas macht von euch, wer zuhört, sagt, okay, ich habe eine junge Firma, ich bin genau in dem Bereich tätig, ihr könnt gewinnen. Ihr könnt beim sogenannten Health E Award gewinnen. Ihr müsst euch nur bewerben, bis zum 3. Mai geht das noch. Dann gibt es einen Preis, der wird verliehen hier in Hamburg am 10. Oktober. Man bekommt zum Beispiel ein Media- und Kommunikationspaket von OMR im Wert von 10.000 Euro, wenn man dort auf den ersten 3 Plätzen liegt und vieles mehr. Also ziemlich einfach teilzunehmen. Ihr müsst nur in dem Bereich tätig sein, Unterlagen einreichen. Die sind aber relativ schlank. Alle Informationen dazu findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Findet ihr auch unter health-i.de, also health-der-deutsche-buchstabe-i.de oder in einem extra dafür aufgeschriebenen Artikel auf omr.com. Haben meine Kollegen nochmal aufgeschrieben, wer zuletzt so gewonnen hat, was man da genau tun muss. Einfach googeln, OMR, Health-i, werdet ihr alles finden. Ich hoffe, wir sehen uns im Oktober bei der Preisverleihung hier in Hamburg auf der Bühne.
Zurück zum Podcast. Was mir immer so bei den ganzen Zahlen, was ich so denke, ist, dass der Markt ja eigentlich immer noch irgendwie relativ klein ist. Also mir kommt das so vor, als man hört jetzt von den Mindgeek oder Manwin Umsätzen, ne, paar hundert Millionen, Wettbewerber hast du gerade ein bisschen beschrieben, auch noch ein paar hundert Millionen, also reden wir von 2-3 Milliarden. Ich hätte immer gedacht, so Porn online müsste mittlerweile ein Multimilliardenmarkt sein, wo deutlich mehr passiert. Und bin überrascht, dass es da scheinbar nicht so ist.
Ja, ich glaube, den überschätzen viele. Das hat aber, glaube ich, auch sehr viel mit so dem Image zu tun und mit, was man sich so vorstellt. Aber es gibt da noch nicht wirklich viele Firmen, ne? Also wenn du dir Europa und Nordamerika anschaust, das ist der Markt, von dem ich rede, ne? Wir waren nie viel in Südamerika, da ist noch was ganz gut. Asien ist wieder was ganz anderes, der ist nochmal ungefähr genauso groß wie Nordamerika. Wenn nicht sogar größer. Aber in dem Markt war ich nie. Deswegen kann ich über den nicht wirklich reden. Aber ja, also das haben viele festgestellt, auch in der Zeit, wo ich noch da war. Und gerade als ich mir die ganzen Firmen angeschaut habe, da habe ich das halt auch gemerkt. Ne? Wenn du dir 400 Firmen anschaust in dem Bereich und merkst, dass irgendwie 350 davon scheiße sind, ganz einfach, ist es halt erschreckend, ne? wenn einem das auffällt. Und das ist halt, ich glaube, das kommt super viel davon, dass es so viel Free-Content gibt, ganz klar. Und es gibt halt super wenige Player in dem Markt. Und wenn du dir die wenigen Player anschaust und dann das Geld, was da verteilt wird und was das für Leute sind, dann kann man es wieder mal verstehen, warum das so ist. Ne? Also, aber auch ein Playboy zum Beispiel, wenn du dir Playboy anschaust, wenn du dir die letzten Public-Zahlen anschaust von der Public-Firma Playboy in, was war das, 2009 oder sowas, die war 300 Millionen wert. Und die war auch 300 Millionen wert, nicht nur, weil sie Porn gemacht hat, sondern weil sie auch irgendwie nur einen Gewinn hatte von, weiß nicht, 30 oder 20 Millionen oder sowas. Das also war jetzt nicht, oh mein Gott, wie krass. Ne? Also es ist aber umsatztechnisch ganz gut, Kosten waren abartig hoch und diese Firmen werden dann ausgenommen, ne? Weil halt es alles Grauzone ist oder als Grauzone bewertet wird. Banken arbeiten nicht damit, die können halt auch nicht größer werden. Ne? Also es geht halt, du kriegst halt quasi keinen Kredit, du hast Probleme, Bankkonten zu behalten, du hast Probleme, irgendwelche sinnvollen Deals zu machen und du wirst halt links und rechts ausgenommen. Und wenn du dann überlegst, auch noch, was zählt denn alles dazu? An wirklichem Umsatz in dem Bereich. Online ist natürlich relativ einfach, ne? Aber wenn du ein bisschen 10 Jahre zurückgehst, zum Beispiel, Und du überlegst, das meiste war im TV. Ja? Wenn du dir Nordamerika anguckst, die ganzen Pay-TV-Channels, die es da so gab, okay, dann hat Playboy damit vielleicht 150 Millionen verdient, umsatzmäßig im Jahr. Mhm. Aber die haben 9% oder 12% des Umsatzes bekommen von DirecTV und so weiter und so fort. Den Rest haben sie sich alle eingesteckt. Warum? Weil DirecTV gesagt hat, Leute, ihr seid Porn, wir geben euch einfach nichts und sucht doch jemand anderen. Und du hast halt keinen gefunden. Mhm. Das heißt, super viele Medienfirmen haben damit abartiges Geld verdient in der Zeit und die haben, glaube ich, super viel verloren und nicht wirklich die Pornbranche selber. Okay. Also die haben erheblich mehr verloren als andere und da, wenn du die dazu zählst, dann kommst du auf Umsätze, die wieder ganz anders sind.
Okay, okay. Sag mal, und im Affiliate-Bereich war es immer so, das ist, finde ich, interessant, ne? Also wenn, dem klassischen, normalen Affiliate-Bereich, da geht es ja immer so CPC, CPO, Cost per Order wurde vergütet oder so, ne? Wurde man ein Lead vergütet, ihr habt immer nur Lifetime vergütet, ne? Weil man halt wusste, wenn du einmal einen Fan hast, einmal einen Zahler hast, dann bleibt der auch sehr lange dabei, ist ja im Casino-Bereich, glaube ich, genauso, ne? Da geht es dann halt immer darum, sozusagen Lifetime an einem Kunden zu verdienen, das ist ja auch eine Besonderheit, finde ich, der Branche eigentlich, oder?
Sehr viel daran, ja, aber liegt natürlich auch daran, dass wir andere Margen hatten dabei, ne? Also wir haben halt Lifetime-technisch Revenue Share, kannst du natürlich als irgendwie in Amazon, kannst du 6-7% bezahlen, mehr kannst du eh nicht bezahlen, weil deine Marge so groß ist, so klein ist. Bei uns war es halt was anderes, ne? Unsere Marge war halt einfach da, wir haben ja keine echten Kosten gehabt, weil das Produkt ja einfach digital war, mhm. Für die Produktion natürlich, aber das war einfach, waren den Kosten fertig. Deswegen konnten wir halt RevShare technisch 50% und Ähnliches anbieten, was natürlich super attraktiv ist, dann RevShare zu machen. Auf der anderen Seite haben wir aber auch viel per Sign-up, also oder Pay-per-Lead quasi gemacht. Aber aus dem, das war so eine Kombinatorik aus dem Grund, dass die Leute, die uns User geschickt haben, die Art Mensch waren, die kein Vertrauen hatten irgendwo an andere, deswegen sie gesagt haben, es ist besser, wenn ich einfach bezahlt werde, schnell. Und wenn die damit mehr Geld verdienen, ist das schön für die, aber ich will das gar nicht wissen. Und dann haben wir halt relativ viel bezahlt im Vergleich zu, was du in den ersten 2 Monaten mit RevShare verdient hättest, zum Beispiel, oder 3 Monaten. Aber dann halt, weil wir Lifetime Value der User kannten, war es kein Thema. Und dann halt Modelle hatten dafür. Also wir haben dann zum Beispiel für eine Payside-Sale $40 bezahlt und der User hat irgendwie 2,99 € bezahlt. Okay. Aber hat halt, der musste halt in 30 Tagen wieder bezahlen und hat dann halt mehr bezahlt, klar. Aber das war halt natürlich für super viele Leute in der Branche, wenn du dir vorstellst, wo die herkommen, wenn du dir diese Idee von wegen Supermarkt wieder in Gedanken rufst, das war natürlich der Hammer, ne? Die haben dann User hingeschickt und der hat 2 € ausgegeben und ich krieg 40. Ja. Wie geil ist das denn?
Aber es ist natürlich auch krass, wie ihr das macht. Dass ihr, also es ist ja Marketing par excellence. Ja, also 2 € als ersten Einstiegspreis zu nehmen, dann hat man den Sign-up von dem und dann chargt man halt über die Folgemonate oder so immer mehr. Und so genau. Muss man deswegen auch, okay, da muss man halt, um fair vergüten zu können. Okay, verstehe ich.
Und das ist halt diese Kombination.
Wo haben denn dann teilweise eure Affiliates, also die Leute, die euch die Nutzer geschickt haben, wo haben denn die den Traffic hergeholt? Also ich habe verstanden, die Amateure selber holen aus ihrem Umfeld oder ihrem Netzwerk, promoten sich sozusagen lokal in den Städten, kennt man ja auch irgendwie Polizeieinsatz, Porno, Sternchen X irgendwie und dann ist es dann in der Lokalpresse und dann kommen darüber irgendwie neue Fans und so, also da gibt es ja 1000 Modelle. Wie haben denn eure Affiliates, die jetzt, also nicht Amateure selber waren, wie haben denn die euch, oder wo kam denn deren Traffic her?
Grundsätzlich durch kostenlose Seiten. Ne? Also ganz andere und Suchmaschinen. Das ist die Sache. Mir wird immer nachgeredet, dass ich ja alles kostenlos gemacht habe. Aber wenn du dir anguckst, die Historie von dem Markt, als ich angefangen habe, gab es eh schon tonnenweise kostenlose Seiten. Es gab halt nur nicht eine riesige, ne? Die alles hatte. Sondern es gab irgendwie 5000 kleine. Und die gibt es auch heute noch, 10.000, 20.000. Die meisten Seiten, die es gibt im Pornbereich, sind kostenlose Microsites, die für Marketing benutzt werden. Also die einfach nur zur Traffic-Generierung benutzt werden, über Suchmaschinen oder anderem. und so halt Geld verdienen. Und die großen Affiliates, das waren alles irgendwelche Netzwerke, also irgendwelche Review-Seiten zum Beispiel, davon hast du relativ viele, dann hast du also die alten Tube-Seiten von früher, die nicht Tube-Seiten waren, sondern bevor es die gab, das waren halt Linklisten, so wie Yahoo quasi, ne? Linklisten von Pornoseiten, damit du Pornoseiten findest. Und die haben halt vermarktet und haben Teile ihrer Links an Seiten wie uns geschickt, direkt, beziehungsweise halt Werbung drauf gehabt und so weiter und so fort. Wir haben ja jede Art und Weise an Werbung online erfunden, mehr oder weniger. Ne? Pop-unders, Pop-overs, dann irgendwelche Direct-Links von, also so Blind-Links von irgendwelchen Webseiten, die plötzlich nicht mehr auf kostenlosen Content gehen, sondern auf eine Pay-Site und so weiter und so fort. Jeden Blödsinn. Das ist alles klar. Das kommt alles von uns.
Und sag mal, was macht jetzt jemand, der das irgendwie vor 6, 7 Jahren verkauft hat, was macht er heute? Also ich weiß, wir hatten ja auch schon mal sogar Berührungspunkte, du betreibst einen sehr erfolgreichen Club in Köln, das Bootshaus, da machen wir auch einmal im Jahr, also wenn das denn geht, dieses Jahr nicht, eine große Party am Rande der D-Mexico immer, im Bootshaus, ja, sozusagen bei dir, aber was machst du noch so?
Also nachdem ich verkauft habe, war ich erstmal viel reisen, weil ich irgendwie, festgesetzt war, mehr oder weniger, weil ich halt so viel arbeiten musste. Bin ich erstmal viel, viel, viel gereist. Und dann habe ich mir überlegt, okay, was mache ich jetzt? Dann habe ich angefangen, Investments zu machen und habe einfach nach Sachen gesucht, die mir Spaß gemacht haben. Also ich mache sehr viele wirre Sachen, die irgendwie nicht zusammenpassen, über Kontakte und ähnlichem.
Hanf
Sachen,
auch, die mir, ne? Spaß Cannabis machen. Auch, ne?
Ja, genau. Also das ist, ich habe halt Sachen gesucht, die irgendwie auf der einen Seite mir Spaß machen, also wie die Clubs, Restaurants habe ich auch ein paar, alles in Köln hat sich irgendwie da so entwickelt, Events generell, also wir machen auch Festivals und sowas, und dann habe ich halt gesucht nach irgendwelchen Themen, wo ich Input geben kann, der ganz interessant ist. Das ist auf der einen Seite Technik-Sachen, auf der anderen Seite aber halt auch Cannabis zum Beispiel, nicht weil ich irgendwie mega Cannabis-affin bin oder Udi Ahnung habe, die ich jetzt mittlerweile habe, aber das früher nicht. Bei Cannabis war das halt ganz klar, dass man gesehen hat, das war so die gleiche Art von Business, mehr oder weniger wie Porn, also Grauzone, ne? Also es ist halt, ja, ist nicht irgendwas, wo Leute so freihand investieren rein, jedenfalls nicht damals, als ich angefangen habe. Mhm. Nicht, als es halt groß geworden ist in Deutschland oder angefangen hat in Deutschland. Und daher war es halt super schwer, Investoren zu finden und ich war halt irgendwie Berührungsängste hatte ich da halt keine. Das hat halt geholfen. Und deswegen habe ich es gemacht. Und auf der anderen Seite, was halt super vorteilhaft war, zu den Anfängen besonders, war einfach, dass das Business in Kanada so groß war und dass ich in Kanada so viele Kontakte hatte. Und das hat dann irgendwie gepasst. Ne?
Also ich wo bist denn du jetzt investiert? Deine größte Cannabis-Wette ist welche?
Cannamedical. Cannamedical Pharma ist die einzige auch. Ich mache auch keine anderen. Ich mache in allen Bereichen immer nur eine.
Aber das ist schon ein Riesending, ne?
Ja, genau. Das ist der größte deutsche, unabhängige Wholesaler, Importierer und so weiter und so fort, Verarbeiter von Cannabis, der im Moment so auf dem Markt ist. Und ja, das ist sehr spannend. Ist auch eins der wenigen Investments, bei denen ich sehr aktiv mitarbeite. Ich sitze in dem Büro gerade von denen.
Okay, wie groß ist die Firma jetzt?
Um die 50 Angestellte insgesamt. Wir sitzen im Köln-Turm in Köln.
Okay.
2 Etagen da. Also okay. Ganz gut. Also es läuft, ist super interessant, ist halt wieder das Interessante auf 2 Arten. Ne? Also ich finde das Thema interessant, weil es einfach so wieder so ein Grauzonen-Thema ist und ich einfach lustig finde, dass Leute davor so Angst haben. Und deswegen mache ich damit mit, das ist cool. Und dann auf der anderen Seite ist es halt was ganz komplett Neues für mich. Ich muss halt lernen. Das ist ganz lustig. Also ich finde das ganz interessant und deswegen mache ich auch so aktiv mit, weil ich, es ist ein ganz anderes Thema, es ist halt null Technik quasi. So Analytik und so weiter und so fort ist ganz hilfreich, um einfach so die ganze Pharma-Logik zu verstehen, mit was man alles testen muss und schauen muss und verstehen muss, Zertifikate und so weiter und so fort. Das ist ganz hilfreich, glaube ich. Aber sonst ist es halt was komplett Neues. Und das ist halt ganz lustig, weil ich mich da irgendwie rein vertiefen kann und wieder was komplett Neues lerne. Und das ist eigentlich ganz, ganz spaßig. Deswegen gefällt mir das so.
Okay. Eine Sache vielleicht nochmal zurück. Ich habe mir gerade mal angeguckt, mein Kollege hatte mir aufgeschrieben, da soll ich dir auf jeden Fall drauf ansprechen, da hat er auch recht. Zumindest mal deine Meinung einhören, was ja auch teilweise hochgeladen wurde auf den Pornseiten. Das zumindest hatten die Kollegen mir das in der Vorbereitung aufgeschrieben, sind auch illegale Inhalte gewesen. Also sag mal.
Was heißt denn illegal?
Also definiert das mal. So Copyright-geschützte Sachen.
Ach so. Okay.
War das so? Oder? Also weil er sagte, das muss ich auf jeden Fall fragen, das ist ein heißes Thema.
Kein Thema, überhaupt kein Problem. Habe ich kein Problem mit. Pass auf, das allererste, was ich gemacht habe, nachdem ich meinen Zeit verkauft habe, ist, also quasi in der ersten Woche, nachdem der Deal geclosed ist, ist, dass ich meinem Head Legal gesagt habe, ich will mit Anwälten sprechen, die mir erklären, warum das gerade alles funktioniert, was wir hier machen. Also das, nachdem ich gekauft habe, nicht davor. Das ist ein bisschen besteuert, aber habe mit Anwälten gesprochen, habe mit denen mir das erklären lassen, woher diese Logik kommt. Mhm. Und die Logik ist relativ banal. Also die Idee dahinter ist ja grundsätzlich die, wenn ich eine Webseite baue, auf der ich Dritte Content hochladen lasse, wenn mir jemand sagt, dass das geschützt ist, kann ich das gerne löschen. Tun wir auch, haben wir auch gemacht, keine Frage. Die Problematik dahinter ist jetzt nur, wie stelle ich sicher, dass die Person, die das hochgeladen ist, hat,
auch das Recht haben, auch
darf oder nicht. Mhm. Ne? So, wenn ich jetzt hingehe und sage, ich lasse mir das von jedem beweisen, dann habe ich das Problem, dass wenn ich einen Fehler mache und mir einer durch die Lappen geht, dann ist das meine Schuld, weil ich verkackt habe dabei. Mhm. Ja? Wenn ich mich jetzt auf der anderen Seite hinstelle und sage, ich bin ein Service-Dienstleister, ich bin also wie Amazon zum Beispiel mit ihrer Cloud-Lösung, wenn da jemand was hochlädt, ist es auch nicht Amazons Schuld, dann ist das natürlich für mich einfacher, die Arbeit zu machen, die Plattform bereitzustellen und Leute hochladen zu lassen. Auf der anderen Seite darfst du aber auch nicht vergessen, das klingt jetzt sehr nach Ausrede, ne? Aber das andere, was man nicht vergessen darf, ist, wir waren eine riesige Webseite. Und Leute haben unsere Webseite dazu benutzt, auch Content-Leute, die Copyrights hatten, um Traffic zu generieren und Werbung zu generieren. Das heißt, ich wusste nie, wenn jemand was hochlädt, okay, ist das jetzt theoretisch ein Marketing-Care von dem? Und das soll halt auch offensichtlich nicht offensichtlich sein, dass es von denen hochgeladen wurde? Oder ist es das nicht? Ich habe das nächste, was ich gemacht habe, nachdem ich mit den Anwälten gesprochen habe, ist, wir haben Software implementiert, wie sie auf YouTube sitzt, Sachen zu filtern, die geflaggt sind. Also wo eine Firma gesagt hat, ich will das nicht auf so Seiten haben, dann können die flaggen und dann haben wir die gefunden und gelöscht. Hm. Kein Thema, haben wir alles gemacht. Das heißt, wir haben uns jetzt nicht anders platziert, als das YouTube gemacht hat. Ne? Hm. Und da, so funktioniert das System halt. Ich kann jetzt auch nichts dagegen tun, dass sicherlich da was durch den Lappen gegangen ist, aber wir haben halt alles bereitgestellt, um es möglich zu machen für Leute, denen ein Copyright gehört hat, die das dann nicht haben wollten, sich dagegen zu schützen. Und ist auch heute noch der Fall.
Muss man sich heute wahrscheinlich um dich längst keine Sorgen mehr machen. Du machst ja Investments, du hast ja erzählt, auf was dir Spaß macht. Man kommt dann da schon raus so und dir geht es wahrscheinlich auch wirtschaftlich extrem gut, stelle ich mir so vor.
Mir geht's gut, ja. Ja, sicherlich.
Also, kann man so sagen. Aber fehlst du jetzt zu Unrecht auf der Manager-Magazin-Liste der 1000 reichsten Deutschen oder wie muss man sich das vorstellen?
Mir ist das relativ egal, ob ich da drauf bin oder nicht. Ich weiß auch nicht, wie die sich entscheiden, da jemand drauf zu tun oder da jemand drauf zu.
Die machen immer so Schätzungen. Und die Schätzungen sind immer so, also ich gucke mir die immer gerne an. Auch einige hatte ich davon schon im Podcast, deswegen bin ich immer neugierig. Und die Schätzungen kommen immer aus der Redaktion und die recherchieren da so ein bisschen. Und die letzten Plätze haben jetzt mittlerweile, habe ich so geguckt, häufig so Leute wie Bastian Schweinsteiger und so. Sie haben so, glaube ich, ein geschätztes Vermögen von 100 Millionen oder so. Da hätte ich jetzt getippt, muss doch jemand wie du eigentlich mehr haben.
Tja, dazu mag sein. Oder die Sache ist halt, ich bin da nicht hinterher. Ne? Also ich kann dir nicht erklären, warum Leute oder warum die deutsche Presse oder deutsche IT-Landschaft oder ich habe keine Ahnung, wen du da nehmen willst, ein Problem damit hat, mich da zu listen oder mich zu erwähnen bei irgendwas. Ich weiß es nicht. Ich habe mich davor nie versteckt. Ich kann mir das auch nicht, also ich kann mir das nur erklären, dass die Leute sich irgendwie aus irgendeinem komischen Grund daran schämen oder stören, in welchem Bereich ich war. Ne? Klar, mag sein, aber warum das so ist, das ist alles sehr...
Okay, also ja, ich wollte ja nochmal ein Gefühl dafür kriegen. Aber das heißt, du lebst in Köln, machst Investments, hast, glaube ich, auch ein Portfolio, kann man sich angucken, eine Website, wo du so ein bisschen zeigst, was du alles so an Firmen sozusagen investiert bist.
Ja, also ich bin nicht in Köln, ich bin in Brüssel. Ich bin oft in Köln, aber ich wohne da nicht.
Okay.
Ich mache auch im Moment aktiv keine neuen Investments, es sei denn, mir fällt irgendwas auf den Tisch, dem ich nicht widerstehen kann. Mhm. Weil ich einfach, ich habe festgestellt in den letzten Jahren, es macht mir mehr Spaß bei Investments, die mir gefallen, aktiv dabei zu sein. Und dann brauche ich einfach zu viel Zeit dazu. Und daher habe ich jetzt genug. Ich bin eh schon an quasi 5 Firmen aktiv jeden Tag dabei. Deswegen, irgendwann reicht es auch. Also das heißt, ich mache da in dem Bereich eigentlich relativ wenig. Wie gesagt, es ist super interessant. Ich habe halt gemerkt, es macht mir mehr Spaß mitzuarbeiten als andere.
Und sag mal, letzte Frage, wahrscheinlich auch so eine Standardfrage, aber es ist ja irgendwie naheliegend. Deine Kinder haben dich schon mal gefragt, was du so gemacht hast? Irgendwie ist das, oder steht dir das noch bevor, das denen zu erklären? Oder sagst du, es ist eh kein Problem und da habe ich gar kein Problem damit?
Ich habe es ihnen noch nicht erklärt, auch nicht meiner älteren Tochter. Ich glaube, das steht relativ kurz bevor.
Okay.
Ich glaube, das wird auch kein Thema. Das Einzige, was die wissen, sind so Sachen wie zum Beispiel, dass sie meinen Namen online finden. Also was sie bei anderen, ihren Freunden, den Eltern nicht tun. Oder Ähnliches. Ne? Mhm. Das ist ihnen klar. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich wahrscheinlich noch nicht getraut, so direkt zu fragen, was sie denn alles gelesen hatten.
Okay, du bist
also deswegen bin ich sehr gespannt, was da noch kommt. Also wenn ich mit jemandem darüber rede, ich mache das auf jeden Fall. Ich habe damit kein Problem. Ich glaube auch, ich kann ihr das erklären. Und ich glaube auch nicht, dass es das ein Problem wird. Jedenfalls nicht jetzt. Es kann sein, dass es ein paar Jahre gibt in der nächsten Zeit, wo das mal vielleicht irgendwie aneckt und wo sie sich darüber beschweren wird oder mit mir diskutieren will. Aber wir reden eigentlich sehr offen über so Sachen. Und daher sehe ich jetzt, eigentlich habe ich keine Berührungsängste da. Ich habe auch keine Scheu davor oder ich habe auch kein Problem damit, dass ich in dem Bereich war. Ne? Ich stehe da komplett dazu. Ich habe da kein Problem mit. Wenn Leute damit ein Problem haben, können die das alles sagen. Ich habe halt noch nie jemanden getroffen, der damit ein Problem hat. Ne? Außer irgendwelche Leute, die das vorschieben, aber denen glaube ich das auch nicht wirklich. Also normalerweise habe ich damit nie ein Problem. Es ist eher ein interessantes Thema, über das man dann spricht. Ne?
Was hast du noch vor? Ich meine, du bist jetzt Anfang 40, ne?
Ja.
Kann ich mir gut vorstellen.
Gute Frage.
Ich bin auch Anfang 40. Insofern, du hast jetzt so ein Ding gemacht. Das ist ja nun also riesig und verrückte Geschichten. Du hast ja trotzdem noch volles Leben, also volle Energie. Jetzt, also die Firmen, die du gerade betreust oder ne, hast du beschrieben. Aber kommt noch was anderes? Hast du irgendwelche anderen Ziele, Visionen, auch wenn man ne, die Mittel hat? Was denkst du so?
Ja, das ist schwer. Ne? Ich habe super oft Leuten, denen ich ihre Firma abgekauft habe, ja, gesagt, pass auf, was du machst, weil nur weil du das einmal geschafft hast, heißt das nicht, dass du es nochmal geschafft hast. Ne? Mhm. Das heißt, ich habe jetzt nicht irgendwie ein Ziel vor Augen, ich will nochmal noch was Größeres bauen oder irgendwie sowas. Ich glaube, ich habe mich damit abgefunden, dass ich jetzt einmal was Gutes gemacht habe. Das macht Spaß und ich suche jetzt nach kleinen Projekten, die mir einfach Spaß machen. Ich habe halt die Möglichkeit, jetzt wirklich Sachen zu machen, die Spaß machen und nichts anderes. Das ist halt natürlich ein Vorteil, den man hat. Der ist super. Ich habe ein schönes Haus. Ich wohne super. Ich kann reisen, wohin ich reisen will. Mir gehört eine Bootcharterfirma in Kroatien. Das heißt, ich habe auch Boote. Also alles, was man so haben will als jugendlicher Kind, wo man so von träumt, habe ich alles. Und ich brauche jetzt nicht sitzen, ein Stück davon, weißt du? Also deswegen ist alles super. Also daher, ich glaube, ich habe jetzt kein Riesenziel vor Augen. Es kommt, was kommt. So war ich immer und so werde ich auch, glaube ich, bleiben.
Haben dich mal Leute angesprochen, dein Leben zwar filmen oder so? Also ich meine, das ist ja so eine verrückte Geschichte, dass irgendwie kam da schon irgendwelche Produktionsfirmen und sagten, Mensch, hier können wir die Rechte kaufen oder so?
Ja, kam schon. Aber ob da was passiert, werden wir sehen.
Okay. Okay, okay. Ja, also ich meine, ich würde sagen, das ist auf jeden Fall mal Netflix-Potenzial. Wenn man dann
ja, wäre lustig. Ich glaube auch. Aber muss man mal gucken, was daraus wird und was nicht daraus wird, muss man mal schauen.
Gibt es denn Archivbilder von damals? Also hast du damals schon ab und zu irgendwie auch Kameras irgendwie angehabt durch Zufall bei irgendwelchen Sachen oder so?
Nee, ganz wenig. Also Archivmaterial gefilmt gibt es quasi gar nichts. Natürlich gibt es Bilder und sowas, ne, von früher, aber auch nicht wirklich super viel. Also da gibt es nicht wirklich Sachen. Also eine Doku finde ich relativ uncool. Also wenn dann kann man viel spaßige Sachen machen, glaube ich. Muss man mal gucken. Also das ist, ja, mal schauen. Ich weiß
okay.
es nicht.
Okay.
Who knows?
Okay. Krass. Wie viele Firmen hast du in deinem Unternehmerleben jetzt übernommen? Also so richtig, wo du sagst, gerade abgekauft von Leuten? Geschätzt? 20, 30, 50?
Ja, 20 ungefähr. Okay. Insgesamt. Große, kleine. ungefähr. Genau. Ja. Okay. Ja, ist spaßig. Ist auch, also macht auf jeden Fall Spaß. Also wie gesagt, diese Kombinatorik ist halt die mir so Spaß macht. Mhm. Also diese, eine Firma finden, die irgendwie eine Lücke füllt oder wo man eine Kombination mit einer anderen bauen kann, an die kein anderer gedacht hat davor. Das ist halt das, was spaßig ist. Für mich. Ist auch jetzt noch spaßig.
Verrückte Geschichte. Also ich mache jetzt auch viele Podcasts. Sowas ja, kann man selten bei uns hören, weil es einfach nicht so häufig gibt, so verrückte Geschichten und dann auch noch jemand, der das ja so offen und auch so authentisch und ehrlich erzählt, finde ich und ne, glaube ich dir die ganze Geschichte auch mit den ja, Konsequenzen, die du erwähnt hast, die auch nicht nur positiv waren, aber in Summe ja. Sicherlich einfach eine ja, sehr, sehr einmalige Geschichte. Vielen Dank, dass du es erzählt hast und auch die Insights. Ich bin mal gespannt. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Und wenn ich irgendwann, weiß ich nicht, jemanden finde, der das verfilmen möchte, ich bin mir sicher, dann melden Sie es eigentlich bei mir.
Ja, okay. Mal gucken, was passiert. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Dankeschön.
Ich danke dir sehr. Und dann schöne Grüße nach, also jetzt bist du in Köln, sagst du.
Ich bin jetzt in Köln, nur heute. Ich wohne aber, wie gesagt, in Brüssel. Ja.
Okay.
Genau.
Alles klar, ja dann. Super. Pass auf dich auf. Ciao, ciao. Jawohl,
dankeschön, ebenso. Danke, ciao.
Wir arbeiten derzeit wahrscheinlich schon mit fast 100 Leuten jeden Tag daran, am 7. und 8. Mai ein wirklich lehrreiches, informatives, produktives, lebenswertes OMR-Festival hinzustellen für alle, die kommen wollen. Und ihr seid alle herzlich eingeladen, da dabei zu sein. Natürlich. Aber ich weiß, es gibt ein Thema und das ist die Übernachtung hier in Hamburg. Mittlerweile sind Hotels doch teurer als normal. Deswegen haben wir gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung Bremen und mit unserem Partner HRS uns etwas ausgedacht und zwar Hotelkontingente in Bremen. Der Trick dabei ist, man ist in einer Stunde von Bremen aus wirklich direkt am Messegelände am Hamburger Dammtor Bahnhof. Deswegen könnte man ruhig auch günstig in Bremen übernachten und dann pendeln. Das ist unproblematisch. Eine Stunde vom Dammtor aus sind es nur noch wenige Schritte zum Messegelände. Wer die Hotelpreise dort einmal auschecken möchte, findet alle Infos unter hrs.de/omr-bre wie Bremen. hrs.de/omr-bre. Wer sich jetzt fragt, okay, wer sind denn diese Wirtschaftsförderer in Bremen, die das mit möglich machen, der findet alle Infos über den Wirtschaftsstandort Bremen, über die Wirtschaftsförderung Bremen unter wfb-bremen.de. Zurück zum Podcast.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.